Herzlich willkommen zur sechsten WM-Ausgabe der dritten Halbzeit. Dominik Wiemer und ich melden uns mal wieder vom Flughafen. Wir sind in Vancouver vor Gate E72. Und ich übertreibe nicht, wenn ich die Geschichte erzähle, aber Dominik, es ist passiert. Wir sind in Kanada, wir sind was weiß ich wie viel tausend Kilometer von zu Hause entfernt und du wirst nach dem Sicherheitscheck von einem wildfremden Mann erkannt, der sagt, du bist doch der vom Podcast, oder? Wie gut fühlt sich das an? Sei ganz ehrlich.
Ja, es hat sich ziemlich gut angefühlt, vor allem weil es ja auch noch so ein freundlicher Herr war, wie sich herausgestellt hat, ein Schweizer Fan mit Schweizer Liebli, der aber in San Jose wohnt. Also einer von denen Schweizer, der in den USA jetzt das Glück hat, die Mannschaft mehr oder weniger vor der Haustür zu spielen.
Ich habe es schon immer gewusst, die dritte Halbzeit ist in Nordamerika ganz groß und es freut mich wirklich aufrichtig für dich, dass du jetzt mit dem guten Gefühl hier sitzt und reden kannst. Mein Herz tut nur ein ganz, ganz kleines bisschen weh, dass ich nicht erkannt worden bin.
Wobei, ich muss schon noch sagen, dass ich da so freundlich war und auch gesagt habe, da steht der Tillmann, unser Podcast-Host, oder? Also von jetzt an wird wir schon hier erkannt werden.
Stimmt, jetzt ist der Schmerz wirklich nicht ganz so groß. Dominik, wir sitzen hier 3,5 Stunden nach dem Abpfiff des dritten Gruppenspiels der Schweizer. Die Schweiz gewinnt 2-1 gegen Kanada, dank den Toren von Ruben Vargas und natürlich Johan Mansambi. Die Schweiz ist Gruppenerster, hat jetzt eine lange Pause. Und ich glaube, so ehrlich können wir schon sagen, wir haben natürlich vor dem Spiel so ein bisschen gemutmaßt und eigentlich unsere persönlichen Präferenzen gesagt. Ich war eigentlich von Anfang an Fan Gruppensieger Schweiz, auch aus dem Grund, weil man dann nach Vancouver nochmal zurückkehrt. Du hättest, glaube ich, aus rein persönlichen Gründen auch ganz gut mit einem zweiten Platz leben können, oder? Das darf man schon verraten.
Ja, ich bin da schon so hin und her gerissen gewesen, wobei aber auch cool genug, zum sagen, ich nehme es so, wie es einfach kommt. Also so ist es jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie...
Du guckst von Spiel zu Spiel, du nimmst es, wie es kommt.
Jetzt hat wirklich mitgefiebert oder so. Aber ja, irgendwie hat es noch cool gefunden, nicht wieder zurück auf Vancouver zu kommen. Nicht, weil es nicht eine schöne Stadt wäre. Es ist eine wunderbare Stadt. Wenn wir jetzt hier raus schauen, aus auf das Rollfeld, sieht man hinten dran einen Wald, man sieht Berge. Also es fühlt sich so fast ein bisschen heimelig an, muss man sagen.
Es ist wirklich, also dafür, dass wir an einem Flughafen sitzen und der ein bisschen in die Jahre gekommen ist und der Teppich relativ widerlich aussieht. Und wenn man übers Rollfeld hinausguckt, dann sieht man viele grüne Bäume, sehr, sehr schöne Berge, weiße Wolken. Es ist wirklich sehr, sehr spektakulär schön eigentlich für einen Flughafen.
Ja, fast wie in der Schweiz, oder? Nein, also von dem her ist schon okay, aber irgendwie hätte ich sogar cool gefunden, wenn es jetzt nicht 8 Tage Pause dazwischen geht. Ich meine, wir werden die meisten von den 8 Tagen in San Diego verbringen. Das ist ganz okay, so ist es nicht. Ich wollte mich nicht beklagen. Aber ja, sonst wäre es natürlich gerade auf LA weitergegangen und dann möglicherweise ein Achtelsfinale in Houston, in einer neuen Stadt. Bin ich zwar früher schon mal gewesen, hätte aber gerne mal dort noch ein Match gesehen. Von dem her ist meine Präferenz jetzt eher Rang 2 gewesen.
Dann lass uns doch bei dem Thema kurz bleiben, weil das ist ja nicht nur was wir für uns diskutiert haben, das ist ja durchaus auch ein Thema, was die Spieler diskutiert haben, der Trainer diskutiert haben. Sie sind alle darauf angesprochen vorher. Und dann gab es natürlich die gesagt haben, hey, es geht darum, Erster zu werden. Das natürlich bei allen. Alle wollten Erster werden, klar. Murat Yakin hat sich sehr, sehr deutlich dafür ausgesprochen, dass er natürlich die lange Pause nimmt. Das hat natürlich viele Gründe. Die ganzen Verletzungen, die Spieler haben könnten, einfach die Vorbereitung. Das macht es für ihn natürlich auch als Trainer einfacher. Aber dann gab es auch Spieler wie Manuel Akanji, der gesagt hat, er findet es eigentlich dann schon cooler, im Rhythmus zu bleiben. Vor allem, wenn man die Spiele natürlich gewinnt. Er hat gesagt, er hat gar nicht so Lust auf anstrengende Trainings dazwischen, sondern lieber Regeneration und dann direkt ins nächste Spiel. Hast du das Gefühl, eine lange Pause könnte auch ein bisschen was kaputt machen am Flow?
Ja, also mich hat es ja so oder so gesehen. Und schlussendlich ist es einfach so, das Resultat wird darüber entscheiden, wie man die Pause mit interpretieren. Also sollte sie jetzt im 16. Finale ausscheiden, wird man sehr wahrscheinlich ziemlich schnell bei diesen 8 Tagen Pause landen, wo ja für ein grosses Turnier absolut ungewöhnlich ist, ein völliges Novum. Und da bin ich schon gespannt, wie sie jetzt die Zeit werden bewältigen, weil man muss jetzt so wissen, sie sind jetzt schon einen Monat mehr oder weniger zusammen. Sie sind eigentlich Tag und Nacht zusammen, sehen sich die ganze Zeit. Also es kann dann schon eine lange Zeit sein. Vor allem jetzt gibt es den Spannungsabfall. Irgendwann wirst du die Spannung wieder aufbauen müssen. Also das ist schon noch tricky. Vor noch gerade der Pressekonferenz mit Murat Yakin. Also für ihn hat man deutlich ausgespürt. Für ihn war das absolute Wunschszenario gewesen.
Ich war in der Mixzone bei den Interviews mit den Spielern und Gregor Kobel ist relativ lang bei uns stehen geblieben, hat auch über das Thema natürlich gesprochen und hat noch was Interessantes gesagt, finde ich. Also es ist irgendwie logisch, wenn er es dann so erklärt. Aber er sagt eigentlich bei so einem Turnier, wenn man alle 3-4 Tage spielt und er, gerade wenn man bei so einem Club ist wie Dortmund, ist das ja eigentlich der Normalfall, der kennt eigentlich gar keine langen Pausen mehr. Und er hat gesagt, man muss natürlich dann immer so die Konzentration hochschrauben und die Anspannung. Aber wenn man so wenig Zeit dazwischen hat, hat man eigentlich gar keine Möglichkeit, wirklich auf Null zu kommen. Und das sind ja die Momente, die einem Kraft geben. Und also es ist jetzt wirklich mal eine ganz seltene Situation für ihn, der ja eigentlich durchspielt. Manuel Akanji ist auch so ein Kandidat, die spielen seit Jahren alle durch, also viele Nationalspieler, wirklich auf Null zu kommen. Und hat gesagt, jetzt wirklich mal die Familie zu genießen. Sie sehen ihre Familien hier schon ab und zu, die sind da. Man hat jetzt auch heute Abend nach dem Spiel noch ein Fest. Aber wirklich mal so bewusst ein paar Stunden oder vielleicht mehr als ein paar Stunden zu nutzen und dann wirklich mal so auf Null zu kommen und dann wieder 5-6 Tage zu haben, um langsam wieder hochzufahren, sehr, sehr selten und kann natürlich dann im weiteren Turnierverlauf wirklich noch Energie freisetzen.
Ja, es kann nachvollziehen. Vor allem auch, sie werden erst in Nacht auf den Sonntag erfahren, wer der Gegner wird sein. Sprich, dann wird dann auch erst die richtige Analyse, die Vorbereitung auf den nächsten Match anfangen. Jetzt steht mal wirklich eben die Entspannung im Vordergrund, die Regeneration. Aber es ist auch nicht mehr wie 94, wo der Roy Hodgson hat der Frauen und der Familie erlaubt hat, nach dem Match ins Hotel zu kommen, aber sonst unbedingt nicht mehr. Oder? Also, es ist ja relativ viel auch bei den Kindern, bei den Frauen, bei den Familien. Und ich glaube schon, dass jetzt die Zeit mit ihren Liebsten in den nächsten Tagen sicher auch im Fokus wird stehen.
Ist sicher eine Eigenheit dieses Turniers, die lange Pause. Man weiß jetzt ein paar Tage lang nicht, gegen wen man dann überhaupt spielt. Es gibt ein paar Kandidaten. Algerien ist oft genannt mit Wladimir Petkovic als Trainer. Es gibt Ägypten, Belgien, Japan, Schweden. Also es gibt ein paar. Das macht es natürlich einerseits speziell und auch, dass man nach so einer langen Pause, wäre dann danach, wenn man es dann schaffen sollte, in die Achtelfinals, wäre dann aber die Pause umso kürzer. Also es ist schon sehr, sehr speziell, dass irgendwie so, dass man Lücken hat und dann geht es plötzlich wieder ganz schnell. Das macht das Turnier auch sehr speziell.
Ja klar. Und beim Szenario Platz 2 hat man dafür dann hinten nachher eine längere Pause gehabt. Eben, es hat alles Vor- und Nachteile. Es ist für alle Mannschaften auch eine spezielle Ausgangslage. Also so oder so. Ich meine, das kannst du nicht als Ausrede oder aus irgendwelchen Begründungen können brauchen.
Lass uns über das Spiel reden. Die Schweiz gewinnt 2-1. Und eigentlich so der eine Moment hatte ich zumindest das Gefühl, wo sich das Spiel entschieden hat. Logisch, es hatte hinten raus dann noch ein paar Szenen, wo es auch ganz anders hätte laufen können. Aber ist so eigentlich die erste Minute nach der Halbzeit. Es ist wieder mal nicht zum ersten Mal für die Schweiz in dem Turnier, dass nach irgendeiner Unterbrechung, Hydration Break oder Halbzeit, das was passiert. Die Schweiz kommt eigentlich sehr, sehr, also kommt perfekt aus der Kabine. Nach 38 Sekunden schießt Ruben Vargas das 1-0. Und für mich irgendwie so der Moment des Spiels, weil man hat nicht nur, dass man in Führung geht, sondern hat so gemerkt, die Schweiz spielt in Kanada vor vielen kanadischen Fans und das ist so der Moment, wo man wirklich mal so ordentlich Luft aus dem Stadion genommen hat.
Ja, ich habe geschrieben, in meinem Match spricht es ihnen dort, oder zumindest im Publikum, im ganzen Stadion, haben sie dort die Stecker gezogen. Weil es ist ja schon so gewesen, die Schweiz sind gut in den Match reingekommen, aber haben sich dann wirklich von den Kanadiern unter Druck gesetzt, haben Ballverlust gehabt. Kanada war eigentlich Ende der ersten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft gewesen. Und das hat man auch im Stadion gemerkt. Das war wirklich laut gewesen. Die Leute haben mitgefiebert. Sie haben gesehen, oh, da liegt wirklich etwas drin. Und man muss sagen, Kanadier hätten unbedingt den Platz 1 sollen. Es hat auch vorher der Jesse March an der Pressekonferenz gehabt. Weil es natürlich auch geheissen, sie könnten weiter in Vancouver spielen. Jetzt müssen sie zu den Amerikanern, oder? Und das hat man wirklich gemerkt und die Hoffnung ist aufgekommen und es war eine schwierige Phase gewesen, oder? Und dann ist zum Glück für die Schweiz, muss man sagen, die Pause gekommen.
Und es war ja so, dass eigentlich auch in der ersten Halbzeit wieder die Trinkpause eigentlich einen Wechsel gegeben hat. Also Kanada war davor harmloser, deutlich weniger aggressiv, als man das hätte denken können und nach der Hydration Break dann wirklich viel mehr Griff im Spiel, also viel aufsässiger und viel besser dadurch.
Ja, da hat man auch gemerkt, man denkt, sie haben dort den Plan ein bisschen angepasst, sie sind auch früher gekommen, höher gepresst und das hat man den Schweizer angemerkt. Also die Schweizer hatten ein bisschen Mühe, sie hatten immer noch extrem viel Ballbesitz. Es ist, glaube ich, so nach dem Match, gut, jetzt Schlussphase habe ich nicht mehr geschaut, aber wird wieder bei 60-70% sein. Und trotzdem war es ein anderer Match, auch gerade in der ersten Halbzeit, viel Unterbrechungen, viel Fouls, intensiver als die Matches gegen Katar und gegen Bosnien. Und da hat die Mannschaft, hat mich schon gedacht, nicht so gut reagiert in der ersten Halbzeit. Das war eher eine schwache Leistung gewesen, aber eben, wie sie rausgekommen sind mit dem ersten Goal von Vargas und dann vor allem auch mit dem zweiten Goal, wo man gemeint, oh, jetzt haben sie eigentlich den Kanadier den Steck gezogen.
Das erste Tor, also wenn wir es nochmal kurz einfach in Namen durchgehen, dann ist eben der Pass Luka Jaques auf Johan Mansambi. Der legt den Ball in die Mitte, Ruben Vargas schießt das Tor. Murat Yakin hat zum Spiel in der Startaufstellung 4 Wechsel vorgenommen. 3 von den Spielern sind an dem Tor beteiligt. Also es zeigt entweder das große Glück, das er hat, das goldene Händchen, so kann man es auch nennen. Also wenn man allein aufs Tor guckt, dann ist es irgendwie aufgegangen, der Plan, den er hatte, dass jetzt ausgerechnet die 3 an dem einen Tor, an dem wichtigen Tor beteiligt waren.
Ja, und dass der Vargas und der Manzambi werden spielen, mit dem hätte man können rechnen.
Keine große Überraschung. Es waren
so die 2 grossen Figuren gegen Bosnien als Joker. Aber eben, rechts hinten der Kakes, das war eine grosse Überraschung. Also wenn man hat gedacht, wenn nicht Wittmer hinten rechts spielt, dann wird es ja etwa der Zakaria sein, so wie gegen Katar, wo er ja den Jakin gebracht und er auch ausdrücklich gelobt hat. Nein, er findet noch plötzlich einen dritten Rechtsverteidiger im dritten WM-Gruppenspiel. Also das musst du zuerst schon mal schaffen als Trainer, die erste Überraschung. Die zweite Überraschung war der Djibril Sow im offensiven Mittelfeld. Rechts, wobei er auch immer wieder so ein bisschen mit ist gezogen, aber auch da ja, eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, wobei der Jakin zeigt es immer wieder, dass das für ihn nicht unbedingt das Kriterium muss sein, ein Ausschlusskriterium, dass du nicht aussen spielen kannst. Jetzt so, also diese Seite Kacke so, hat auch kein Mensch in der Schweiz irgendwelches Geld darauf gewettet, dass die irgendwann mal eine Seite im Schweizer Team werden bilden.
Das war so der erste Gedanke. Also es ist natürlich schon mutig und man hat gesehen, wie die Schweiz ins Spiel gekommen ist, wie Luka Kackes vor allem ins Spiel gekommen ist. Ich glaube, die erste Aktion ist ein Foul, was er also eigentlich an der eigenen Grundlinie verursacht, extrem unnötig. Und da hat man wirklich auch aus der Entfernung, man hat ihm die Unsicherheit angemerkt. Ich habe nachher noch kurz gesprochen mit ihm in der Mixzone und der hat dann auch gesagt, natürlich, die Position ist neu. Er spielt in Stuttgart, der ist ein Innenverteidiger. Der spielt die Position so nicht. Und also man hat ihm die Nervosität natürlich extrem angesehen.
Also ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, dass im Jakin der Rang ist nicht so wichtig ist.
Hast du gedacht, er will auch noch Houston?
Ja, genau. Das war wirklich überraschend gewesen, aber es ist dann auch überraschenderweise ziemlich gut aufgegangen.
Also wenn wir bei Luka Kakes bleiben, ist es dann schon so nach den ersten paar Minuten, man hat gesehen, Granit Xhaka hat ihn dann mal so ein bisschen zu sich genommen. In der ersten Hydration Break hat Murat Yakin mit ihm geredet und man hat dann wirklich auch zusehen können, also wie er wirklich besser ins Spiel findet. Kein großer offensiver Output bis zur Halbzeit mal zumindest. Also das ist ja auch nicht das, was man unbedingt von ihm erwarten kann. Aber man hat dann schon gesehen, dass das, was Murat Yakin sich vorgestellt hat, er hat ihn, glaube ich, in erster Linie gebracht wegen seiner Schnelligkeit, um mal zumindest nach hinten abzusichern gegen die schnellen kanadischen Spieler, dass die Idee zumindest funktioniert hat.
Ja, also die Idee ist ja nicht gewesen, dass er 2 Goal wird vorbereitet.
Das war nicht die Idee. Und wenn es die Idee war, dann war es eine verdammt gute.
Ja, und man muss mit diesen Vorlagen aber jetzt auch nicht übertreiben. Ich meine, der erste Pass ist eine in die Spitze, aber der ist jetzt nicht sonderlich genial oder kreativ. Da macht ja dann vor allem der Manzambi sehr viel aus diesem Pass. Und der zweite ist ein langer Ball führen, wissen wir bis jetzt nicht. Hat er wirklich auf Embolo wollen, hat er vielleicht doch auf den Manzambi wollen. Ist auch gleich, er kommt an, er führt zum Goal. Aber darum ist jetzt noch lange nicht der Luka Kakes offensiv starker Verteidiger. Sieht natürlich aber jetzt sehr gut aus.
Dazu passend ist auch, dass er in der Mixzone, ich weiß nicht, ob ich die Ironie verstanden habe oder ob es wirklich eine ehrliche Antwort war. Er hat gesagt, es war mir gar nicht bewusst, dass ich wirklich am Ursprung von beiden Toren stehe. Also es war natürlich auch Zufall dabei, aber es passt irgendwie zu dem glücklichen Händchen, was man Murat Yakin immer unterstellt, dass es natürlich jetzt genau so läuft in dem Spiel.
Seien wir ehrlich, er hat dann auch wieder gamblet, wobei der Ausdruck gamble gefällt ihm ja nicht so gut. Er sieht sich lieber als Taktikfuchs, so hat er uns das zumindest im Interview kürzlich gesagt. Aber er hat ja wirklich gamblet, seien wir ehrlich, wenn das nicht aufgegangen wäre, dort rechts. Ich meine, die Rechtsverteidigerposition ist ein bisschen speziell im Schweizer Nationalteam und zwar schon länger. Gut, man hat den Silvan Wittmer, aber zum Beispiel bei WM 2022 in Katar ist ihm ja auch genau das um die Ohren geflogen, weil er eben neben Wittmer kein gelernter Rechtsverteidiger hat aufgeboten. Was hätte er müssen machen? Wittmer war krank gewesen. Er musste Eddie Mills von Fernandes gegen Portugal bringen.
In einem anderen System noch, aber er musste das System umbauen und ihn auf der Seite bringen. Genau
oder? Und dann hat ja in diesen Jahren seither hat eigentlich immer wieder getestet hinten rechts. Also plötzlich hat man ja noch den Lucas Blondell aus Buenos Aires aufgebaut. Oder man hat mal hier den Isaac Schmidt gefunden und mal da wieder irgendeinen. Also es war immer so ein bisschen die Baustelle gewesen. Klar, man hat immer noch den Wimmer gehabt als Absicherung, oder? Und dann kommt er wieder an das Turnier. Und was macht er? Er bietet eigentlich wieder nur einen Rechtsverteidiger auf mit dem Wittmer.
Und alle denken sich, oh mein Gott, es ist schon wieder nur ein Rechtsverteidiger. Was passiert jetzt bloß?
Genau, und dann rettet der Zakaria Stach so als seine zweite Option hinten rechts. Und jetzt findet er halt noch eine dritte Lösung. Und das zeigt, oder, wenn das nicht aufgeht heute, oder, dann fliegt ihm das um die Ohren. Also er ist bereit, das Risiko zu nehmen. Er liebt es, sich eben auf einen Gegner einzustellen und die Breite von seinem Kader aufzuschöpfen. Und heute ist es wirklich aufgegangen.
Hat die Schweiz einen Nummer 1 Rechtsverteidiger oder hast du das Gefühl, es sind so die drei Werkzeuge in seinem Kasten, vielleicht holt er irgendwann noch ein viertes Werkzeug und passt einfach je nach Gegner an oder siehst du irgendeinen, der doch dann im Vorteil ist? Ist am Ende Silvan Widmer, einfach weil er der gelernte Außenverteidiger ist rechts?
Ja, ich glaube schon, wenn es jetzt um Leben und Tod würde gehen.
Was es hoffentlich nicht tut.
Tut es ja nicht, aber wenn es um das würde gehen, dann glaube ich schon, der würde auf den Widmer vertrauen.
Ich habe auch das Gefühl. Aber es ist wahrscheinlich auch gut für ihn, das mal nicht wie in Katar plötzlich dazu gezwungen zu sein, sondern das alles mal durchgespielt zu haben, mal gesehen zu haben, was bieten mir eigentlich die unterschiedlichen und wie sehr kann ich mich darauf verlassen. Und eigentlich kann man bei allen dreien sagen, es hat in dem Moment zu dem Spiel jeweils gepasst, oder? Dennis Zakaria gegen Katar hatte wirklich viel Offensive, hatte natürlich auch den Platz, ist hinten kaum gefordert worden. Silvan Widmer hat ihm irgendwie so ein bisschen die Sicherheit, die Stabilität gegeben gegen Bosnien und jetzt Luka Hakes ist auch am Ende aufgegangen.
Zakaria ist einer von den auffälligsten und wir haben ihm eine der besten Noten gegeben in diesem Match. Wobei man muss schon sagen, ein gelernter Aussenverteidiger hat er auch vehementer rausgegangen als der Zakaria vor dem 1-1. Also ob es dann wirklich ganz ist aufgegangen dort. Aber ja, grundsätzlich hat er keine schlechte Leistung gezeigt. Ja.
Wir müssen die Geschichte von dem Spiel dann aber doch noch zu Ende erzählen, weil es auch da nicht ohne Phase geht, wo die Schweiz dann wirklich noch schwimmt, die Struktur ein bisschen verliert. Und am Ende kann man durchaus auch sagen, Glück hat, dass Kanada das nicht besser ausspielt. Weil nach den beiden Toren, wo man eigentlich gedacht hat, okay, jetzt das Stadion ist still, die Luft ist ein bisschen raus, kommt dann die nächste Hydration Break. Und also inzwischen habe ich so mit einem halben Ohr im SRF den Kommentar gehört. Selbst die Kommentatoren reden und denken inzwischen in Vierteln, ist es auch wieder ein bisschen so. Weil Murat Yakin natürlich dann gewechselt hat, aber auch Kanada. Und dann haben die in dem Moment wirklich eigentlich im ersten Angriff nach der Pause den Anschluss erzielt. Durch den Spieler mit dem wunderschönen Namen Promise David. Besser geht's nicht. Und danach war dann wirklich, also dann war das Stadion plötzlich wieder laut natürlich und zwar sehr laut und Kanada dann wirklich am Drücker mit guten Chancen, die sie einfach nicht gut genug fertig gespielt haben. Aber das gehört schon auch zu dem Spiel, dass die Schweiz am Ende durchaus auch ein bisschen Glück hatte.
Definitiv und das lässt mich nicht ratlos zurück jetzt im Fazit, aber es ist schon so ein bisschen ein Warnzeichen, denke ich mir, für die Schweizer Mannschaft, dass sie auch nicht selber so glauben, dass sie schon so weit ist irgendwie, oder? Eine richtig abzockte Mannschaft hat das jetzt besser ausgespielt. Ich meine, das Goal wirklich super ausgespielt. Du kannst gar nicht so grossen Vorwurf machen. Aber wie sie dann wirklich unter Druck kamen, wie sie sich kaum mehr lösen konnten, wie sie immer wieder den Ball hergegeben haben, ja, das war nicht überzeugend gewesen. Ich finde auch die Wechsel vom Yakin, wir haben schon gelobt für die Wechsel, auch für die Wechsel in die Stabformation, das mal irgendwie auch nicht so aufgegangen. Gut, mit dem Widmer und dem Mäbischer hätte ein bisschen Sicherheit reinbringen wollen, ist halt ein Blödfall, da drauf runter zu gehen. Aber dann irgendwie auch die Fasnacht, der Ritten, ja, es ist dann wirklich kaum mehr Entlastung gekommen.
Diesmal ist wirklich kaum Entlastung, aber es ist natürlich auch wirklich auch der blöde Zeitpunkt, beziehungsweise Kanada dann wirklich das Momentum wirklich voll mitgenommen und dann gut gespielt. Und in Kanada hat man auch, das geht natürlich auch so ein bisschen in das Schweizer Thema rein, hat man sich danach in der Mixer noch gefragt, wieso haben wir es eigentlich nicht geschafft, von Anfang an so zu spielen? Wir hätten eigentlich das Zeug dazu, die Energie. Und dann haben wir auch gesehen, dass die Schweiz eigentlich gar nicht mehr so viel machen kann. Und das ist dann schon auch ein Zeichen, was die Schweizer so ein bisschen alarmieren müsste, dass wenn ein Team wie Kanada sagt, hey, wir hätten ja eigentlich die Mittel, wir haben ja gesehen, dass wir die an den Rand schieben können, dass man da noch was machen muss.
Ja, das stimmt. Aber ankerum die Dringlichkeit, die sie halt am Schluss hatten, wo sie unbedingt noch das zweite Goal haben wollen, unbedingt den Platz haben, die kannst du halt einfach nicht simulieren. Und da kannst du dann nicht im Nachhinein sagen, ja, hätten gescheiter schon vor der ersten Minute so gespielt. Das denke ich mir, es wäre ein bisschen leichtfertig. Aber es ist so. Also, einmal mehr hat die Mannschaft noch das Goal kassiert. So, jetzt war das mudrige 0-0 in Norwegen gehabt, Ende März, in dem Testspiel, wo mal 0 ist gestanden. Aber sonst muss man zurück in Herbst gehen. Es wäre natürlich schon mal ein gutes Zeichen gewesen, hat man diesen Match irgendwie über die Runde gebracht gegen einen Gegner, wo man auch muss sagen, ja, also da darf man dann schon erwarten von der Schweizer Mannschaft, selbst wenn es in Kanada ist, in einem wirklich stimmungsvollen Stadion, dass sie den Match einfach gewinnt. Also da kann man einfach die Kaderliste durchgehen, dass sie die Schweiz so etwas von überlegen, da kann man das erwarten. Ich meine, Kanadier, der Kone, ihre Bestspieler mehr oder weniger, ist jetzt auch noch verletzt, der wird in diesem Turnier nicht mehr können spielen. Also alles andere als ein Sieg wäre auch einfach enttäuschend gewesen.
Du hast schon in der Fahrt im Bus gesagt, also wenn man wirklich die Ambition hat, die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten zu spielen, wenn man so ein bisschen auf Viertelfinale vielleicht sogar schielt, dann darf eigentlich Kanada, egal ob Gastgeberland und im eigenen Stadion, kein keine Hürde sein.
Genau. Und in dieser Hinsicht wäre es natürlich ein starkes Zeichen gewesen, hätte man das, die eigentlich eiskalt 2-0 abgefertigt und hätte nicht mehr gross etwas anbrennen. Aber so bleibt halt auch wirklich der letzte Eindruck, wo die Schweiz zum Teil halt schon so ein Hühnerhaufen war.
Aber hat dir die Dringlichkeit gefehlt? Oder würdest du sagen, hey, Kanada hat es halt auch einfach gut gemacht, als Schweiz kann man da gar nicht so viel zu machen? Oder ist es wieder so ein bisschen, dass man in Führung geht und vielleicht einfach da und rechts und links vielleicht noch so 1-2% liegen lässt? Oder wie hast du das wahrgenommen im Stadion?
Es hat ja schon das Goal von der Kanadier gebraucht, bis auch die Schweizer so ein bisschen schwimmen sind gekommen. Und das Goal, eben, es ist super ausgespielt. Ich meine, die Ballannahme, also die war ja fantastisch gewesen.
Es ist wirklich langer Ball nach vorne, perfekte Annahme rübergelegt und ein Kontakt drin.
Wirklich ein super Goal gewesen, oder? Und das hat ja Kanadier wirklich gebraucht, um dann die Schweizer unter Druck zu setzen, dass das Stadion wieder ist aufgewachsen. Und dann ist es natürlich schwierig, das darf man schon nicht vergessen. Es war ja wirklich sehr luxi. Also da ist wirklich ein Druck gekommen. Aber eben, wenn man den Match einfach souverän über die Runde hat gebracht, dann hätte ich das gefunden. Das hat für mich so ein bisschen für die Abzocktheit, für die Routine gesprochen von dieser Mannschaft, die sie bis jetzt an diesem Turnier einmal mehr nicht gezeigt hat, wo aber natürlich muss vorhanden sein, wenn man es weit bringen will.
Man muss aber sagen, so wie Kanada aufgetreten ist im ersten Viertel, ich rede jetzt auch einfach in Vierteln ab jetzt. Ja, wir sind soweit, es sind Viertel.
Johnny, du hast nur angestellt mit diesem lieben Fußball. Jetzt reden wir schon von Viertel. Du.
Aber man hat anhand von Kanada schon gesehen, was die Schweiz auszeichnet in so einem Turnier. Also dann, man geht da nicht mehr, wie man vielleicht noch als Kanada gegen Katar, voll nach vorne. Also es ist schon Respekt da. Da weiß man, okay, das ist ein gutes Team, fußballerisch gutes Team. Man verabschiedet sich selbst zumindest ein Stück weit von der Philosophie, wirklich voll zu pressen, immer vorne drauf. Also da merkt man schon, es ist dann schon Respekt bei den Gegnern da, wenn gegen die Schweiz gespielt wird.
Ja, es gehört mir auch immer raus bei den Trainern vom Gegner. Also heute Jesse Marsch hat eben auch die Schweizer wieder gelobt und die Qualität, die sie haben. Wobei ihm ist dann schon zweimal, gerade zum Anfang von den beiden Halbzeiten, Tillmann, von den beiden Halbzeiten, ist ihm dann schon deutlich zu passiv gewesen und er findet, man hat eben eigentlich dort so ein bisschen den Match weggegeben.
Also du meinst auch am Anfang vom dritten Viertel, oder?
Genau.
Wer ist dein Spieler des Spiels? Ist gar nicht so einfach heute.
Ja, ich glaube schon, für mich trotz allem, Joan Mansambi. Also, es braucht die Aktion, die super Aktion von ihm zu dem 1-0. Also, wir sind vorher ein bisschen durchgegangen, oder? Eben, da kommt der Steilpass vom Schacke oder vom Kacke. Eben, Ebischer wäre mal dort auf den Ball gestanden und hat ihn zurückgespielt. Der Frieden wäre auf den Ball gestanden und hat ihn auch zurückgespielt oder hat ihn probiert, auf den linken Fuß zu legen. Der Vargas wäre in dieser Position, hat es irgendwie probiert, aber hat den Ball nicht zur Mitte gebracht. Der Ndoye wäre vielleicht probiert jetzt 1-1, aber er hat vielleicht auch ein bisschen wenig dabei rausgeschaut. Nein, es ist eben der Mansambi, der Unterschiedsspieler, der dort die beste Idee hat, der den Ball super in die Mitte bringt, der ihn ja eigentlich am Vargas einfach herlegt. Der kann ja gar nicht anders als das 1-0 erzielen. Also wirklich eine super Aktion von Mansambi. Und er halt auch, wie er nachsetzt vor dem 2-0, wie er den Ball nicht verloren geht, wie er Mbolo die Chance noch einmal geht, auf ihn abzulegen. Und wie er natürlich unter gütiger Mithilfe, muss man sagen,
das
vom kanadischen
Goalie
zum 2-0 trifft. Ich meine, er war so ein bisschen die Figur vor dem Match. Und wir haben sich so ein bisschen die Diskussionen gedreht. Ja, soll weiterhin ein Joker sein, weil er halt als Joker enorm wertvoll ist, oder ist er einfach viel zu gut? Für die Ersatzbank muss man so ein grosses Talent wie ihn endlich galoppieren.
Und das Lustige ist, es gibt ganz offensichtlich keine klare Antwort auf die Frage, weil wir haben mit Experten, mit ehemaligen Wegbegleitern gesprochen, da sagen die einen, nein, der ist jetzt zu gut, der muss von Anfang an spielen, dann sagen andere, nein, Joker. Wir haben eine Umfrage auf unserer Webseite gemacht, die war, glaube ich, bei 53% zu 47%.
Und zwar 53 für seine Joker-Rolle.
Genau, aber es tendiert nicht in die eine oder in die andere Richtung. Es gibt wie beide Ansichtsweisen,
genau.
Und natürlich auch völlig zu Recht. Er ist einerseits zu gut, dass man so einen Spieler 60 Minuten lang auf der Bank lässt. Aber auf der anderen Seite ist er auch sehr, sehr gut, wenn man als Trainer weiß, ich habe so einen in der Hinterhand und der funktioniert einfach ab Sekunde 1 gefühlt.
Aber für mich hat er halt heute schon gezeigt, warum das er in die Aufstellung gehört von Anfang an. Und ich wäre auch sehr überrascht. Klar, es geht jetzt 8 Tage. Aber wenn er nicht auch im 16-Finale nicht in der Aufstellung wäre, ich meine, so ein formstarker Spieler. Er hat jetzt 3 Goal an dieser WM. Der letzte, der 3 Goal an der WM hatte, war der Xherdan Shaqiri.
Ist zum zweiten Mal in Folge Man of the Match geworden. Man hätte natürlich auch andere finden können, aber er sagt natürlich auch was.
Und steht jetzt auch mittlerweile bei 2 Vorlagen, oder? In diesem Turnier. Also, er ist der formstärkste Spieler in dieser Mannschaft. Er gehört in die Startaufstellung und das hat er für mich heute bewiesen.
Und man merkt langsam, wie so der Manzambi-Hype erwächst, so langsam aus der Schweiz raus. Ist er natürlich nach dem letzten Spiel schon extrem. Aber heute war zum Beispiel ein Kollege von der Süddeutschen da und der hat natürlich auch alle nach Manzambi dann gefragt, wie die Mitspieler ihn erleben. Und auch so die ausländischen Medien. Es ist natürlich, man merkt, wie jetzt der Name wirklich so explodiert, wie es jetzt wirklich so groß wird und wächst. Aber eben, wir haben mit mehreren Leuten gesprochen, die ihn kennen von früher. Und da ist eigentlich einheitlich der Tenor, also er macht jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass ihm das über den Kopf wächst. Natürlich ist das alles viel und vielleicht ist es irgendwie auf eine Art auch zu viel, aber alle haben gesagt, das ist eigentlich ein Kerl, der das verpackt, der ein bisschen Gewöhnung hat, natürlich nicht in dem Rahmen, aber aus Freiburg, er spielt immerhin jedes Wochenende Bundesliga und scheint auch das, was die Leute ihm sagen, einfach geerdet zu sein. Also, dass er jetzt nicht völlig abdreht oder dass ihn das irgendwie wie begräbt, die Welle.
Nein, so wirkt er auch, muss man ja sagen. Und ich meine, er tut auch nach dem Match wieder eigentlich das Richtige gesagt. Also, ich tue es paraphrasieren. Habe ich es richtig gesagt? Paraphrasieren, oder?
Klingt richtig, ja.
Noch so ein schwieriges Wort nach einem so langen Tag schon wieder, muss man sagen. Hat ja wieder gesagt, egal, ob ich spiele, ob er von Anfang an spiele oder vor Bank kommen, so, das ist ihm gar nicht so wichtig. Natürlich würde er lieber von Anfang an spielen, ich weiß nicht, ob er das so gesagt hat, aber auch da, eben, er tut jetzt da keine irgendwelche Diskussionen auf, er hat eigentlich in jeder Möglichkeit, die er jetzt in all den Interviews, die er gegeben hat, eigentlich immer das Richtige gesehen.
Ich habe beim Man of the Match habe ich zwei Namen, es sind eigentlich Man of the Match, Manuel Akanji, Nico Elvedi. Für mich ist Nico Elvedi eigentlich noch ein bisschen mehr the Man of the Match. Von Manuel Akanji ist jetzt ein bisschen gemein. Von dem erwartet man es fast zwar, dass er in solchen Momenten besonders gut auftritt und heute auch also extrem souverän wieder irgendwie Sicherheit gegeben.
Was sagt das eigentlich über uns aus? Ich wähle die Offensivspieler und du wärst zu verteidigen.
Ich weiß es auch nicht. Irgendjemand von unseren Hörerinnen und Hörern hat sicher eine Theorie, was das über uns aussagt.
Genau. Nee, also
aber vielleicht ist das der Grund, warum du am Flughafen erkannt wirst und ich halt einfach nicht.
Genau. Nein, also absolut korrekte Wahl eigentlich auch von dir, oder? Und es ist halt dort ein bisschen los von den Verteidigern, dass sie manchmal näher überstrahlt werden halt von den Offensivspielern. Also schlussendlich schaut man ja schon die Match um Goals zu sehen und nicht um irgendwelche Tacklings zu sehen. Aber ja, es ist so.
Und die Geschichte von Nico Elvedi lohnt sich dann trotzdem immer noch wieder erwähnt zu werden, auch wenn es wahrscheinlich alle wissen, dass der eigentlich mal überhaupt kein Thema mehr war und sich irgendwie so relativ leise wieder in die Mannschaft gespielt hat und eigentlich komplett unverzichtbar ist. Und also ich finde heute auch, klar, er steht automatisch immer ein bisschen im Schatten von Manuel Akanji, aber eigentlich unglaublich, wie die Leistung, die er abruft. Und das ist in einer Konstanz. Ricardo Rodriguez wird beim Thema Konstanz immer erwähnt, aber Nico Elvedi ist schon auch damit dabei. Also es ist kaum mal große Fehler und wirklich so verlässlich.
Ja, ja, ich habe gedacht, ich habe möglicherweise das Ende von Nationalmannschaftskarriere heute noch miterlebt. Eben, das war dann der erste Nations League Match nach der erfolgreichen EM 2024 in Kopenhagen, wo er rot holt, aber eigentlich eine völlig unglückliche Rot. Also es war nicht sein Fehler, es war ein absoluter Foul-Entscheid vom Schiedsrichter. Aber er kommt halt dort rot. Er fliegt am nächsten Tag hey, Linienflug nach Zürich mit mir. Wie er dort so ein bisschen nachdenklich und bedrückt auf dem Flugzeugsitz hockt, das Bild ist mir so ein bisschen geblieben. Und habe ich so immer gedacht, ist das eigentlich so ein bisschen das letzte Bild, das ich vom Nationalspieler Elvedi habe. Er hat zwar dann noch ein, zwei Einsätze in der Nations League, aber ist dann zwischenzeitlich gar nicht mehr aufgeboten worden. Und ich weiss noch, wo vor einem Jahr die Jacke das Aufgebot für die Länderspielreise in die USA hat bekannt gegeben, ist er plötzlich wieder dabei gewesen, der Elvedi. Das hat man dort schon so durchaus ein bisschen als Überraschung oder so ein bisschen als, jetzt tut er ihn eigentlich noch einmal wieder begnadigen, wie das ja die Jacke mit gewissen Spielern noch gerne macht. Und jetzt plötzlich ist er absolut der Turm, mir Abwehr überhaupt nicht mehr aus dieser Mannschaft zu wegdenken. Spielt eine sehr konstante EM, finde ich, ist heute sehr gut gewesen. Hat natürlich die Monstergrätsche, das ist so ein bisschen das Auffällige gewesen, seine Leistung in der 68. Minute, wo er einen Schuss von den Kanadier wirklich blockt, wo auch der Akanji sofort zu ihm geht und ihm Merci sagt oder auch gratuliert. Also er ist sehr gut gewesen, auch klar. Beim Akanji haben wir eine andere Erwartung, aber auch er war heute top gewesen.
Und ich bin immer wieder aufs Neue, ich habe es dir schon irgendwie die letzten Tage mal gesagt, immer wieder aufs Neue schockiert, wenn ich sehe, wie alt Nico Elvedi ist. Also wenn man dran denkt, wie lange der in Gladbach allein schon spielt, hat man das Gefühl, der müsste eigentlich 43 sein. Aber er ist zwischen Manuel Akanji und ihm, er ist der Jüngere. Er ist 29, er ist Manuel Akanji, ist älter. Und also das finde ich dann schon bemerkenswert. Da läuft gerade eine Maus durchs Gate am Flughafen von Vancouver.
Ja, ist ein alter Flughafen, wie es so richtig hast gesagt.
Genau, wir gucken lieber weiter hinten in die Berge und nicht auf die Maus, die hier gerade vor uns durchs Geld hüpft.
Ja, aber er ist mittlerweile ja auf Platz 9 in der ewigen Einsatzliste von Borussia Mönchengladbach. Und im Endeffekt ist ja nicht das tatlos an Uschi oder so. Also, er ist ein absolut renommierter Traditionsclub. Ich meine, er hat jetzt dort den Günther Netzer überholt.
Ist der Ausländer mit den meisten Spielen, natürlich auch Jan Sommer schon länger hinter sich gelassen.
Und selbst wenn wir jetzt in Mönchengladbach auch durch die Straße laufen und eine kurze Umfrage würde starten, ja, zählen wir die 10 Spieler auf mit den meisten Einsätzen in Clubhistorie, es würde sehr wahrscheinlich kennen. Trelvedi nennen.
Er hat noch so ein paar Legenden wie Berti Vogts, Uwe Kamps, Jupp Heynckes vor sich, aber ja, er ist da ganz bei den ganz großen Namen, was den Club angeht.
Ja, er ist auch immer ein paar Mal dran gewesen an einem Wechsel. Er hat eine Zeit lang hätte auch den Wechsel gerne machen wollen. Noch ein bisschen zu einem grösseren Club, vielleicht sogar noch in eine etwas bessere Liga. Er war ein, zwei Mal noch dran gewesen. Es hat nicht geklappt und mittlerweile wird auch er das so sagen. Ist er ziemlich froh, hat es nicht geklappt. Ich glaube, das hat ihm eben auch noch ein bisschen Schub gegeben. Ich meine, er ist dort völlig unumstritten. Er ist ein völliger Leader in dieser Mannschaft. Und das hat ihm, glaube ich, auch wirkt sich jetzt positiv auf die Leistung im Nationalteam auf oder auf seine Entwicklung.
Wir biegen jetzt in die K.O.-Phase von dem Turnier ein. Eben der Gegner ist noch nicht klar. Das kommt dann noch. Man kann wahrscheinlich schon sagen, die Schweiz ist Favorit im 16. Finale und wie es dann weitergeht, das werden wir dann sehen. Aber was sind so die Punkte, die aus deiner Sicht, die wirklich noch besser werden müssen jetzt in den K.O.-Spielen? Also so ein bisschen die Konstanz haben wir angesprochen, dass man sich eigentlich so Phasen in der Phase des Turniers besser nicht mehr erlaubt, dass man, wo man irgendwie mal eine Viertelstunde, ein Viertel lang irgendwie ein bisschen das schleifen lässt. Aber hast du sonst noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, das muss schon noch besser werden, wenn man wirklich weit kommen will?
Ja, man kann sich ja anschauen, so. Man hat eigentlich die Pflicht erfüllt, aber man hat auch Rang 1 müssen können erwarten von dieser Mannschaft. Sie hat wirklich das absolute Glück gehabt, mehr oder weniger die einfachste Gruppe dieser WM zu verwirtschen. Ich meine, das 1-1 gegen Katar ist eigentlich, es wird für auf immer ein Rätsel bleiben, wie man da nur ein Unentschieden können schaffen gegen das Katar. Das hat heute auch die Jakin zugegeben. Ich meine, nach dem Start war man natürlich schon unter Druck gewesen. Und das ist ja wirklich eine Eigenheit unter von diesem Nationalteam, aufgab von diesem Nationalteam unter ihm, dass er aus diesen Drucksituationen schafft, sehr gut sich daraus herauszulösen. Sie haben es jetzt einmal mehr geschafft. In jedem Match haben sie gute Phasen gehabt, in jedem Match haben sie schlechte Phasen gehabt, aber irgendwie spielt es auch keine Rolle mehr, muss man jetzt sagen, oder? Also, man wird ja jetzt nicht, wenn sie im 16. Final würden ausscheiden, 8 Tage später, würde man nicht irgendwann noch auf die Gruppenphase kommen und sagen, oh, was ist jetzt hier gewesen oder so. Ich glaube, sie müssen sich steigern, aber sie haben das, was sie müssen machen, haben sie bis jetzt gemacht.
In der letzten Ausgabe mit Olli und Thomas haben wir darüber geredet, dass es auch einen Gregor Kobel in Bestform braucht. Ich habe aber das Gefühl, neben einer Bestform von ihm braucht es auch einen Brel.
Wo er bis jetzt noch nicht gesehen, muss man noch sagen.
Nicht gesehen, war nicht nötig heute, aber man kann ihm auch nichts vorwerfen heute. Er hat alles das gehalten, was zu halten war.
Das hat er. Er hat aber schon so ein, zwei Aktionen, wo er doch nicht ganz hundertprozentig sicher wirkt. Einmal beim Schuss in der ersten Halbzeit, beim letzten Schuss von der Kanadier in Nachspielzeit, hat er ihn ja erst im Nachfassen. Also das ist so ein eng gewesen. Das sind zwei so Aktionen, wo er wirklich nicht die volle Sicherheit hat ausgestrahlt.
Aber es ist doch jetzt so, man guckt jetzt ganz besonders genau hin. Also ja. wenn er die Aura oder die Geschichte oder die Vergangenheit von einem Jan Sommer hätte, da würde man nicht sagen, aber er hat noch ein bisschen nachgefasst. Man guckt natürlich bei ihm jetzt wirklich speziell hin.
Ja, das ist los.
Aber ich habe das Gefühl, es braucht auch so einen Breel-Embolo-Moment noch irgendwann. Es war bisher das Turnier von Manzambi, von Vargas, Granitschaka steht sowieso die ganze Zeit immer im Mittelpunkt. Und wir haben vorhin darüber geredet, die Zahlen sprechen ja eigentlich überhaupt nicht für ein schlechtes Turnier von Breel Embolo. Er schießt Tore oder hat Tore geschossen, er hat Tore vorbereitet, er legt Bälle ab, er arbeitet wirklich viel für das Team. Aber in meiner Wahrnehmung braucht es irgendwie auch ihn noch, also es braucht irgendwie so einen Moment von ihm. Hast du das Gefühl auch oder hast du eigentlich das Gefühl, er ist gut in dem Turnier drin?
Ich gehöre sicher unter allen Schweizer Journalisten zu denen, die ihn positiver sehen als die meisten. Also ich finde, er spielt bis jetzt ein Turnier, das ganz okay ist. Ich glaube, um es ein bisschen besser wäre, hat er heute ein Goal gebraucht gegen Kanada, wo er in 11. Minute allein auf den Goalie losziehen konnte. Es war so ein bisschen Trembolo von früher, gewesen, oder? Dass er die Chance nicht nutzt.
Und auch vom zweiten Tor, also ich meine, so der erste Kontakt bzw. die erste Entscheidung von ihm ist eigentlich keine optimale. Er hätte die Chance auch selbst irgendwie was zu kreieren. hat dann noch das Glück, dass eben die Situation so ergibt, dass man Zambi dann das zweite schießt.
Aber er legt noch gut rüber.
Er legt ihn gut rüber, aber so die erste Entscheidung, der erste Moment ist eigentlich nicht optimal gelöst von ihm.
Aber eben, er ist für mich trotzdem sehr wertvoll. Er gibt auch dieser Mannschaft sehr viel. Ich bin bei dir, die Ausbeute könnte ein bisschen besser sein. Torausbeute. Ich meine, er hat 2 Goal vorbereitet jetzt. Das ist gut. Aber er ist für mich enorm wichtig und er gibt dieser Mannschaft genug aktuell. Er könnte noch ein bisschen mehr geben, aber er spielt für mich kein schlechtes Turnier.
Wie gesagt, ich war nach dem Spiel in der Interviewzone mit den Spielern. Da war eigentlich natürlich also die Freude in erster Linie mal groß über den Gruppensieg. Man war auch eigentlich zufrieden mit der Leistung. Man hat dann eigentlich die Druckphase von Kanada so ein bisschen so beschrieben. Ja, natürlich hat man da an Anteilen verloren, vielleicht auch ein bisschen an Struktur, aber wirklich konkrete Chancen hat man nicht zugelassen. Du warst bei der Pressekonferenz mit Murat Yakin. Wie hat er eigentlich über das Spiel geredet? Was war so das Gefühl, was du von ihm bekommen hast?
Ja, er hat eigentlich mehr eigentlich die Frage, die man ihm gestellt hat, es geschafft, nicht zu beantworten. Sondern
dafür sind Fußballpressekonferenzen ja ganz oft leider da, dass Fragen einfach nicht beantwortet werden.
Genau, ich hätte auch gerne von ihm wissen, wie er jetzt eigentlich so ein bisschen die Gruppenphase bewertet auf einer Skala von 1 bis 10.
Wie kann man darauf nicht antworten?
Ja, er hat keine Zahl genannt.
Ah, okay.
Und ja, ich habe dann so ein bisschen auch gefragt, was ihn positiv stimmt. Und was vielleicht auch ein bisschen nachdenklich. Ja, da hat er sehr ausführlich auch geantwortet. Man merkt schon, er ist jetzt schon zufrieden, auch, wie sich die Mannschaft aus dieser schwierigen Situation nach dem 1-1 gegen Katar hat gelöst. Er ist absolut zufrieden mit dem Kader, so sagt er es, mit dieser Breite vom Kader. Wir können davon ausgehen, dass er die Breite wird weiterhin probieren auszuschöpfen, ausser auf einen Noah Alcafor. Ist ja noch nicht klar, oder?
Er hat so ziemlich jetzt die ganze Breite des Kaders ausgenutzt, die ihm so zur Verfügung steht. Aber ja, Noah Okafor, wo man sich auch hätte vorstellen können, dass der vielleicht heute noch kommt. Vielleicht jetzt nicht gerade nach dem Anschlusstreffer, logischerweise, von Kanada, aber davor. Aber weiterhin steht bei 0 Minuten.
Die Yakin hat dazu gesagt, dass er ihn eigentlich hätte wollen bringen, wenn es jetzt noch ein bisschen länger wäre, wo ich noch bleiben kann man glauben oder nicht. Ich glaube ihm es jetzt mal. Aber es ist jetzt so, oder? Ich meine, das Thema Okafor wird jetzt so ein bisschen köcheln, wird so ein bisschen drehen. Nach der EM24, wo er sich ja, was man aus ganz vielen Quellen weiss, wirklich daneben hat benommen, weil er dort Ersatzspieler war, war ja wirklich so ein bisschen verbannt gewesen und jetzt erst kürzlich begnadigt worden. Und jetzt könnte man es natürlich auch so interpretieren, dass man jetzt noch die Yakin erst recht noch ein bisschen testen will und ihn gar nicht mal einsetzen und schauen, wie der Okafor reagiert. Das glaube ich nicht. Er hat bis jetzt halt nicht den Platz gehabt. Er hat nicht bis Stand von 2-1 hat ihn heute auch nicht mehr gebracht. Obwohl, man muss sagen, vielleicht hätte er genau für die Entlastung können sorgen. Wo sind wir gewesen? Wir sind bei ihm gewesen.
Ursprünglich habe ich dich mal gefragt, wie du Murat Yakin nach dem Spiel erlebt hast. Und bisher habe ich nur gehört, dass er die Fragen nicht konkret beantwortet hat. Aber hast du das Gefühl, er geht eigentlich mit einem guten Gefühl eher jetzt in die K.O.-Phase?
Also hat er absolut gewirkt.
Das ist ja auch die Phase, wo man das Gefühl hat, wo er dann nochmal aufblüht. Also wo es ihm dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spaß macht, den Gegner auseinanderzunehmen. Bei den letzten Turnieren hat es ja wirklich so gewirkt, dass das so die Murat Yakin-Phase der Turniere ist.
Ja, und ich meine, jetzt gilt es eigentlich ernst. Also jetzt ist es wirklich das erste Ziel erreicht, aber es ist ja nicht mal eigentlich ein Minimalziel. Also es muss man dürfen können erwarten von dieser Mannschaft, dass sie auch erst wird in dieser Gruppe. Ich meine, ausscheiden im 16. Final, dann wäre es eine schlechte WM. Mit dem müssen sie leben, mit dieser Erwartungshaltung. 8. Final wäre so ein bisschen das, was man von dieser Mannschaft grundsätzlich erwartet. Und alles Weitere wäre dann der lange Send Explore WM.
Dominik, ich stelle dir jetzt eine ganz konkrete Frage und bitte um eine Antwort. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie bewertest du das Stadion in Vancouver, die Stimmung, die wir heute erlebt haben, das Drumherum?
Schon wieder die Maus, oder ist die gleiche Maus?
Ich hoffe, es ist die gleiche Maus.
Ich hoffe, sie findet irgendwo noch Ausgang. Jetzt bekommen wir noch fast ein bisschen Mitleid mit dem armen Tierli.
Ja, aber und ich hoffe, sie bleibt im Flughafen. Und also, wenn ich die im Flugzeug sehe, also dann musst du mich wirklich beruhigen.
Und es hat offenbar auch keine Flughafenkatze. Von dem her lebt sie das ziemlich entspanntes Leben. Sie wirkt da überhaupt nicht verängstigt.
Sollen wir ihren Namen geben?
Kopf ist leer.
Wir nennen sie Winnie. Winnie aus Vancouver.
Okay. Ist das neue Maskottchen von der dritten Halbzeit.
Genau. Winnie.
Ja, Stimmung, Stadion. Also
man kann sagen, zum ersten Mal für uns eine Premiere, auch für das Schweizer Team war es immer ähnlich, aber für uns eine Premiere. Wir haben heute nicht in einer runtergekühlten Box gesessen. Es hat sich wieder nach Fußball angefühlt.
Ja, aber es ist dann wirklich im Verlauf der zweiten Halbzeit so heiß geworden und mein Hemd ist wirklich durchgeschwitzt gewesen, dass ich mich eigentlich zurück hätte in eine abgekühlte Pressebox gewünscht.
Das habe ich in der Mixzone auch noch mit ein paar Kollegen besprochen. Ich habe das Gefühl, das gibt unsere Journalistengruppe ganz gut wieder. Am Anfang ist es zu kalt und alle motzen und jetzt ist es zu warm und alle motzen immer noch. Aber man muss sagen, die Stimmung wirklich, abgesehen von der Temperatur, also wirklich sehr gut.
Ja, also es war wirklich sehr cool gewesen, muss sagen. Es ist vor dem Match, so bei der Hymne, bei der kanadischen Hymne, nicht gerade ein Gänsehautmoment, aber relativ nah dran. Und dann auch ab und zu während dem Match, wenn es wirklich laut ist, dann müssen wir schon sagen, wow, da ist richtig viel Energie in diesem Stadion.
Und wir kommen ja dann nochmal zurück nach Vancouver. Man kann, glaube ich, sagen, von dem auch, was wir gestern Abend erlebt haben, ich habe das Gefühl, Vancouver ist eine recht coole WM-Stadt. Es hat natürlich logischerweise viele, die Kanada unterstützen und man hat so das Gefühl, der Fußball scheint so ein bisschen angekommen zu sein, besonders hier. Aber es hat natürlich auch so viele Menschen mit Wurzeln aus anderen Ländern. Gestern zum Beispiel hat Kolumbien gespielt, mal extrem viele Leute im Trikot gesehen. Ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich egal, welche Teams spielen, welcher Tag es ist. Es ist immer recht gute WM-Stimmung hier in der Stadt.
Ja, so hat es gewirkt. Jetzt mit dem kurzen Eindruck, den wir bis jetzt hatten. Eben sehr Multikulti. Und ja, irgendwie scheint jetzt auch wirklich so ein bisschen der Fußball, zumindest für das Turnier in dieser Stadt anzukommen sein. Also es ist ja sehr präsent. Überall sieht man irgendetwas wegen der WM. Gut, sie haben es auch geschafft, einen riesen Ball aufzustellen neben dem Stadion, wo man wirklich schon von Kilometern weit sieht, wo eigentlich mehr oder weniger die Skyline jetzt ein bisschen schmückt. Also ja, es wirkt wirklich so ein bisschen wie eine Fußballstadt. Man merkt es halt auch wirklich, weil das Zentrum, Downtown, man kann wirklich zu Fuß gehen. Oder? Man muss nicht überall sich mit dem Auto bewegen, wie noch in Los Angeles. Oder so. Es ist viel zentraler, nicht so dezentral. Und ich glaube, das gibt dem ganzen WM-Feeling. Das sorgt halt auch noch dafür.
Und man muss sagen, das Stadion ist wirklich direkt downtown in der Stadtmitte, liegt aber auch direkt am Wasser. Ich bin gestern zur Pressekonferenz mit der Fähre gekommen. Muss sagen, das ist mir auch noch nicht allzu oft passiert.
Das ist
wirklich,
oder?
Ja, ich könnte mir nicht vorstellen, wann ich mal mit einer Fähre zu einem Stadion gefahren sein sollte.
Ja, da wärst du schon alter Haus, wenn jetzt irgendwie Schwarz gesagt, ja, das ist das zweite oder das dritte Mal.
Thomas ist sicher schon 14 Mal mit einer Fähre zu irgendeinem Stadion gefahren. Aber man kann, auch wenn Kanada da nicht spielt das nächste Mal hier, die müssen jetzt, wie gesagt, in die USA reisen für ihre nächsten Spiele. Aber man darf trotzdem wahrscheinlich wieder eine coole Stimmung erwarten.
Nein, davon gehe ich absolut aus. Ich glaube, es wird jetzt deutlich mehr Schweizer haben für die K.O.-Phase, die wir da anreisen. Ich meine, immer noch, Vancouver kann man direkt anfliegen, zumindest von Zürich. Also ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass es das so ein bisschen einen Schub gibt. Ich meine, man hat jetzt sogar noch 8 Tage Zeit, oder wenn man das dann hört, 7 Tage. Also da bin ich schon gespannt, aber ich gehe schwer davon aus, dass das wieder eine gute Stimmung wird sein.
Bevor wir zum Ende kommen, ich weiß, man soll keine Grüße ausrichten über Podcasts, aber ich habe nach dem Spiel in der Mixzone noch mit Liam Miller gesprochen, der mal beim FCB gespielt hat und er hat mir gesagt, ich soll doch alle Leute aus Basel ganz lieb grüßen, also die FCB-Fans oder Basler, die den Podcast gerade hören, herzliche Grüße von Liam Miller.
Sehr herzig.
Also ich muss sagen, ich habe während seiner Zeit in Basel einen recht okayen Kontakt mit ihm gehabt.
Bist du jetzt emotional, oder wie?
Jetzt tatsächlich ein bisschen, weil er ist wirklich ein guter Typ und offen und irgendwie so freundlich und ehrlich. Und dann war sein Ende in Basel, war nicht nur cool für ihn, wie der Verein da mit ihm umgegangen ist. Und dann hat er sich wirklich dann danach schwer verletzt und ist, also er hat es in einem Interview bei The Athletic sehr, sehr offen erzählt, ist dann wirklich in so eine Depression reingerutscht und hat es aber öffentlich gemacht und hat auch unter anderem durch die Hilfe von Jesse March wieder da rausgefunden. Und als ich ihn heute in der Mixzone getroffen habe, hat er mich...
Ist er um den Hals gefallen, oder was?
Ein bisschen um den Hals gefallen. Er hat mich auf jeden Fall im Gegensatz zu unserem Hörer hier aus San Jose direkt erkannt, hat gesagt, wie es geht. Und dann habe ich ihm wirklich gesagt, also erstmal, ob es ihm gut geht. Und das, ich finde es bemerkenswert, dass ein Fußballer in der Position und vor allem in dem Alter, er ist noch nicht allzu alt, das öffentlich macht und so darüber redet. Und es hat mich wirklich, wirklich extrem gefreut, dass es ihm wieder besser geht.
Schön, aber das Liebling hast du jetzt nicht, oder?
Nee, das Trikot habe ich dann nicht bekommen.
Er hat das echt bekommen?
Das weiß ich auch nicht.
Gut. Ja, ich glaube aber, wenn wir jetzt schon beim Liebling von Liam Miller sind, sorry alle lieben Basler, dann sind wir, glaube ich, schon so weit, dass wir aufhören können, oder?
Mehr Liebe für Liam Miller. Aber ja, wir hören auf. Wir haben jetzt noch ganz viele Tage, in denen wir uns Gedanken machen können, was wir eigentlich aufs nächste Spiel machen. Damit irgendwann müssten wir mal den Gegner kennen, aber ja. Und den Text für in ein paar Stunden müssen wir übrigens auch noch schreiben. Da haben wir jetzt noch einen Rückflug für. Aber ich würde sagen, das war's und wir hören uns vor dem 16. Final der Schweizer in Vancouver wieder. Vielleicht treiben wir ja noch irgendwo einen Gast auf in unserem Hotel in San Diego. Vielleicht läuft uns ja irgendjemand über den Weg. Und damit danke dir, Dominik, dass du dir Zeit genommen hast.
Merci dir.
Danke, Vini, auch wenn er gerade nicht mehr da ist.
Ja, ich hoffe, er kommt noch einmal.
Und euch danke fürs Zuhören und wir hören uns irgendwann in den nächsten Tagen wieder.